das ist der ICF Basel Podcast.
Wir schließen die Serie ab, die wir vor zwei Wochen angefangen haben. Gute Fragen. Wir haben uns jetzt bereits zweimal mit zwei sehr guten Fragen beschäftigt. Und heute ist die letzte gute Frage dran für das Mal. Und zwar geht es darum, gibt es die Hölle wirklich? Ja, gibt es denn die Hölle wirklich? Wir haben als Vorbereitung auf Instagram eine Umfrage gemacht und das ist das Resultat. 80% haben Ja gesagt, 20% haben Nein gesagt. Sie glauben nicht, dass es eine Hölle gibt. Das ist nicht repräsentativ, aber es tut doch mal ein bisschen zeigen, was für Leute da sind oder was man auch glaubt bei uns. Der Manuel und der Ralf werden heute wieder da sein, um Fragen zu beantworten. Aber zuerst macht der Manu noch die Predigt. In dieser Zeit kannst du dir bereits überlegen, was du dich schon immer gefragt hast zum Thema Hölle. Wie muss man das verstehen? Schreib das auf die Karte auf, während dieser Predigt oder gerade nachher. Wir sammeln das nie und dann zum zweiten Teil am Manu und am Ralf stellen. Du musst auch nicht scheu sein, du darfst auch eine freche Frage stellen oder so. Da haben wir keine Berührungsängste. Und jetzt legt der Manuel los. Mit einer frischen Predigt zu diesem heißen Thema. Mann, ich freue mich, das nochmals zu hören.
Danke, Timon. Ah, ihr seid so. Ich habe euch doch so lieb. Ja, eben. Ralf, ich habe mich gefragt beim Vorbereiten, was haben wir uns angetan? Was haben wir uns angetan mit dieser Predigtreihe? Wir werfen einige von den umstrittensten Fragen auf, die man überhaupt stellen kann. Gebt uns selber nur 20 Minuten Zeit, um es zu beantworten und den Leuten nachher noch Gelegenheit, um kritische Rückfragen zu stellen. Wie auch immer, gibt es die Hölle wirklich? Ich habe einen alternativen Titel gewählt, in die Hölle und zurück in 20 Minuten. Was eigentlich extra? Ja, genau. Ja, ich habe nämlich noch ein Fragezeichen hinter 20, weil es ist die Zeit ist ein bisschen knapp, ich bin nicht sicher, ob wir es zurückschaffen, oder? Aber jetzt steigen wir mal ein, oder? Es gibt einen neuen Netflix-Film, vor zwei Wochen erschienen, über den Carlton Pearson, einen Mega-Church-Pastor aus der Mitte des Bible Belt in den USA. Der hat riesige Kirche, Fernsehprogramme und so weiter. Und vor irgendwie, weiß nicht, 15 oder 20 Jahren hat er die Überzeugung gewonnen, dass es die Hölle nicht gibt oder dass, wenn es die Hölle gibt, dass sie leer ist. Und er hat das angefangen zu predigen und hat seinen ganzen Dienst verloren, seine Gemeinde verloren, hat alles, sein Ruf ist ruiniert gewesen. Die Szene hat ihn förmlich ausgespuckt. Ähnliches ist Rob Bell in jüngerer Zeit passiert, ein junger, wilder amerikanischer Pastor, der ein Buch geschrieben hat vor wenigen Jahren mit dem Titel Love Wins. Und in dem Buch macht er eigentlich gar nicht so sehr ein überzeugtes Statement. Er stellt einfach die Frage, ob es nicht könnte sein, dass Gott mit dem Leben von jedem Mensch zum Ziel kommt irgendwann. Und kurz nachdem das Buch erschienen ist, hat der John Piper, ein bekannter Sprecher vom konservativen Evangelikalismus in den USA, hat einen weltbekannten Tweet dann gemacht, der ist um die ganze Welt gegangen. Farewell Rob Bell. Tschüss. Und tschüss, einer, der so etwas sagt über die Hölle, hat in unseren Kreisen nichts mehr verloren. Gibt es die Hölle wirklich? Diese Frage ist eine heisse Frage. Ja, ihr seid nicht zu Wortspiel heute, gell? Ja, nun. Die Antwort auf diese Frage kann einem in die Teufelsküche bringen. Ja, ja, siehst du, jetzt haben wir es langsam. Zumindest als Pastor, oder? Es steht aber auch viel auf dem Spiel. Gell? Bei der Frage nach Himmel und Hölle geht es um nichts weniger als um die Frage nach dem ewigen Schicksal von Menschen. Und wo fährt man da an, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen? Ich fange an bei diesen Begriffen, die in vielen deutschen Bibelübersetzungen mit Hölle wiedergegeben werden. Also bei diesen hebräischen und griechischen Begriffen, die mit Hölle zum Teil übersetzt werden. Und dort fängt eigentlich dann die Verwirrung, Begriffsverwirrung auch schon an, weil viele Begriffe, die in unserer Bibel oder in manchen Übersetzungen mit Hölle bezeichnet werden, meinen eigentlich etwas ganz anderes. Das gilt auf jeden Fall für das hebräische Wort Sheol und die griechische Entsprechung Hades. Mit dem ist in der Bibel ein Grab oder ein Totenreich gemeint. Der Ort oder das Jenseits, wo die Verstorbenen hinkommen. Und über weite Strecken im Alten Testament hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Man hat damit gerechnet, dass wenn Menschen sterben, dass sie einfach im Jenseits, denn in dem Schattenreich sind. Und das hat man eben mit dem Sheol oder mit dem Hades bezeichnet. Mit der Zeit, denn auch in dieser Zeit zwischen dem Testament, zwischen Altem und Neuem Testament, hat sich dann auch die Überzeugung gebildet, dass der Sheol oder der Hades ein Ort wie eine Wartezeit ist auf das letzte Gericht, eine Wartezeit auf die letzte, das letzte Urteil, das Gott über dem eigenen Leben fällt. Und dann ist auch die Hoffnung auf die Auferstehung ist aufgekommen in dieser Zeit. Es gibt ein anderes Wort, wo oft mit Hölle übersetzt wird, und das ist das Wort Gehenna. Gehenna, eigentlich heisst das Tal, das Tal Hinnom, wo außerhalb von Hinnom, wo außerhalb von Jerusalem liegt. Israelische Könige zur Königszeit haben in diesem Tal Opfer dargebracht für fremde Götter und sogar Kinderopfer, Moloch, fremde Gott darbracht, sogar Kinder geopfert. Und das war eine Gräueltat, die dann später vom Josias, das ist so ein Reformkönig, ein gottesfürchtiger Reformkönig von Israel oder von Juda gewesen. Und er hat dann in dem Tal Hinnom hat er all die Opferaltäre zerstört und all die Götter oder Götzenstatuen zerstört und dem Schutt und Asche gleich gemacht. Und mit der Zeit hat sich darum das Hinnom-Tal hat sich wie zum Symbol entwickelt für das Gericht von Gott über den Ungehorsam oder über die Rebellion vom Mensch. Und die Vorstellung, die greift Jesus auf, wenn er von der Gehenna redet. Grundsätzlich ist mit einem irdischen Ort vom Gericht oder ein Ort gemeint, wo die Konsequenzen von der Rebellion vom Mensch, den Mensch selber treffen. Aber Jesus greift das auf und fängt an, auch so Vorstellung vom ewigen Schicksal in das Wort Gehenna reinzulegen. Wir begegnen dem zum Beispiel in der Bergpredigt, wenn Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst und Menschen verflucht, der wird der Hölle, der Gehenna vom Feuer verfallen sein. An einer anderen Stelle, in Markus 9, stellt Jesus Gehenna, eben die Hölle, so wie es bei uns übersetzt ist, aber die stellt Gehenna Reich Gottes gegenüber und sagt, Gehenna ist der Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Das ist eigentlich alttestamentliche, prophetische Redeweise. Der Wurm, sehr unappetitlich, gell? Der Leichenfraß, der Wurm, der nicht stirbt und das Feuer, der nicht verlöscht. Und wieder an einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium, dort wird zwar der Begriff Gehenna nicht gebraucht, aber Jesus stellt ein Himmelreich gegenüber die Menschen, die im Himmelreich am Tisch in der Gemeinschaft Gottes werden Platz nehmen, stellt er denen gegenüber, die rausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Und dann heisst es dann da, dort wird heulen und Zähne knirschen oder Zähne klappern, heisst es zum Teil auch sie. Und diese Vorstellungen, vor allem die Vorstellungen vom Feuer, es gibt auch noch andere, vom Rauch, der aufsteigt, die Vorstellungen vom Wurm, der nicht stirbt und vom Zähneklappern, die haben die Fantasie von Christen über Jahrhunderte hinweg enorm angestachelt. Und die Vorstellungen oder die Bilder haben ein Eigenleben, eine Eigendynamik entwickelt. Und aus dem sind Schreckensvorstellungen erwachsen, die man heute in vielen Kirchen auch noch kann beobachten, Bilder, Malereien, Zeichnungen, sogar Skulpturen, die darstellen, wie Menschen in Ewigkeit Pein und Qualen erleiden. Bizarre, dämonische Wesen, die die Verdammten foltern und töten, ohne dass sie sterben könnten. Ein Ort vom Grauen, der uns, wie gesagt, bis heute zum Teil in Kirchen begegnet. Das ist der Ort, wo die Sünder, die Gottlosen, die, die Jesus abgelehnt haben, endet. Ist oft in der Kirchengeschichte auch ein Motiv gewesen für Evangelisation, um Menschen zu gewinnen für das Christentum und zu sagen, dort willst du doch nicht landen, komm zu uns. Und diese Vorstellungen sind sehr effektiv und sehr auch prominent gewesen in der Geschichte der Kirche. Aber es gibt berechtigte Einwände gegen diese Idee von der Hölle als einem Ort vom bewussten, ewigen Strafleiden vom Mensch. Und die erste oder der naheliegendste Einwand ist einfach auf der Textebene, wenn man die Text liest, es handelt sich offensichtlich um bildhafte Beschreibungen. Und das merken wir auch daran, dass sich die Bilder gegenseitig ausschliessen. Oder? Die Bilder, die für Hölle benutzt werden. Das heisst, es ist ein Ort vom ewigen Feuer. Ein Ort, wo Feuer lodert. Und dann heisst es an einem anderen Ort, es ist ein Ort von der totalen Finsternis. Ja, wie will Feuer lodern und gleichzeitig stockfinster sein? Theologen haben sich an dem abgearbeitet im Mittelalter und probiert zu erklären, dass das Feuer in der Hölle eben ein wundersames Feuer ist, wo Gott extra so macht, dass es nicht leuchtet, oder? Und dann haben sie auch Mühe gehabt mit dem Zähneklappern, weil sie das eigentlich als Zähneklappern vor Kälte, Finsternis und Kälte, oder, sich vorgestellt haben. Und das passt ja wieder nicht zum Feuer. Dann haben sie gesagt, das Feuer ist so speziell, das leuchtet nicht und das gibt auch nicht warm. Aber das Naheliegendere wäre eigentlich zu sagen, das sind doch Bilder, und einen Punkt machen wollen, eine Aussage machen wollen und nicht möchten, wörtlich gelesen werden. Und die Bilder, was die Bilder wollen sagen, ist ziemlich offensichtlich. Es sind Bilder von der Zerstörung. Feuer ist in der Bibel nicht in erster Linie ein Mittel zum Qualen beifügen oder Leute zu peinigen, sondern ist in erster Linie ein Mittel von der Zerstörung. Feuer zerstört, frisst das auf, was es befallen hat, bis nichts mehr da ist. Und gleiches gilt von dem Wurm, von dem unappetitlichen, die Maden, die die Leichen auffressen, bis nichts mehr übrig ist. Und wenn es heisst, das Feuer wird nicht auslöschen und der Wurm wird nicht sterben, was gemeint ist, ist ein Ort oder ein Prozess, wo die Betroffenen völlig verzehrt, bis nichts mehr übrig ist. Und der Prozess wird nicht aufgehalten, indem das Feuer ausgelöscht wird oder in dem der Wurm stirbt und dann gleich noch etwas übrig bleibt. Der Prozess wird nicht aufgehalten, sondern der wird definitiv vollzogen werden, bis nichts mehr übrig ist. Also Hölle als ein Ort, eigentlich nicht ein Ort von der lebendigen, vom bewussten, ewigen Strafleiden, sondern als ein Ort von der Vernichtung, von der Auslöschung von der Existenz. Das gilt übrigens auch, oder das widerspricht nicht den Stellen, wo von einer ewigen Strafe die Rede ist. Wie es heisst im Neuen Testament, zum Beispiel in Matthäus 25, redet Jesus von einer ewigen Strafe. Aber gemeint ist nicht ewige Bestrafung, das ist ein Unterschied. Das wäre auch im Griechischen, würde man das anders umschreiben. Nicht ewige Bestrafung, sondern eine ewige Strafe in dem Sinn, dass Konsequenzen von dieser Strafe ewig und definitiv sind. Die Bibel an einer anderen Stelle auch von der ewigen Errettung. Und sie meint mit dem nicht, dass wir in Ewigkeit immer wieder im Prozess von der Errettung sind oder ständig wieder neu errettet werden, sondern die Bibel meint eine Errettung, die ewige Konsequenzen hat und eine Strafe, die ewige, definitive Konsequenzen hat. Und die Strafe von der Sünde, wie die Bibel sagt, ist der Tod. Wer sich von der Quelle vom Leben entfernt, dem geht ein Leben verloren. Darum ist es auch theologisch sinnvoll, sich, wenn man von der Hölle redet, sich die Hölle nicht vorzustellen als ein Ort vom bewussten Strafleiden, sondern als ein Ort von der Leblosigkeit, vom Dahinschwinden, von der Auslöschung von der Existenz. Weil dort, wo Gott nicht ist, dort ist kein Leben übrig. Wir stellen uns, und im Mittelalter in diesen ganzen Bildern, stellt man sich die Hölle sehr viel zu lebendig vor. Wie wenn das so quasi ein Barbecue vom Teufel wäre, wo er da die Gottlosen röstet und sie werden nie richtig durch in Ewigkeit oder so. Man stellt sich das viel zu lebendig vor. Wenn der Schöpfer vom Leben, der Geber von allem Leben, sich abwendet von einem Menschen, beziehungsweise wenn der Mensch sich von ihm abwendet und Gott das respektiert und ihn gehen lässt, dann lässt er ihn gehen in die Leblosigkeit. Dann lässt er ihn gehen, letztlich zurück ins ins Nichts. Das ist theologisch sehr viel angemessenere Vorstellung. Der Augustinus übrigens hat das Problem gesehen, der grosse Kirchenvater. Und er hat gesehen, ja, er realisiert, dass ja unabhängig von Gott oder losgelöst von Gott ist ja gar kein Leben möglich. Und er hat dann behauptet, ja, Gott schafft eben ein Wunder an den Verurteilten, an den Verlorenen. Er haltet sie durch ein Wunder am Leben und bei Bewusstsein, damit er sie ewig kann quälen. Aber diese Vorstellung ist erstens mal für das Gottesbild extrem fatal, wenn man sich das vorstellt. Und sie versteht die Hölle als etwas, das Gott nötig hat. Wie wenn Gott für sich das nötig hat, das zu machen. Aber die Hölle ist im biblischen Verständnis sehr viel eher ein Ort, wo der Mensch nötig hat. Menschen, die mit ihrem Leben bezeugt haben, dass sie Gemeinschaft von dem Gott nicht wollen. Dass sie dem Geist Gottes, dem Wirken vom Geist Gottes beharrlich widerstehen. Und dass sie nicht möchten in der Beziehung zu dem Gott leben. Und die Hölle ist eigentlich theologisch zu denken als der Ort, wo Gott den Willen vom Menschen respektiert. Als der Ort, die letzte Respekterweisung von Gott einem Menschen gegenüber, der sagt, ich will nicht mit dir leben. Und die Hölle ist der Beweis, dass Gott auch in Ewigkeit Menschen nicht zwingt, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Darum ist die Hölle auch kompatibel, in dem Sinn kompatibel mit einem Gott von der Liebe. Man hört das oft, wie kann ein Gott von der Liebe Menschen in die Hölle schicken? Ein Gott von der Liebe wird Menschen nicht zwingen zur Gemeinschaft. Er wird alles tun, um sie zu gewinnen. Aber er wird sie nicht zwingen. Darum ist zumindest theoretisch die theoretische Möglichkeit von einem Ort von der Abwesenheit Gottes muss man eingestehen, gerade wenn man sagt, Gott ist ein Gott von der Liebe. Aber wer trifft jetzt das Schicksal? Wer ist jetzt gemeint, wenn man Hölle so versteht, als ein Ort von der Abwesenheit Gottes oder ein Zustand, wo Menschen vom Leben sich verabschiedet und in den Tod übergehen. Wer ist von dem Schicksal betroffen? Die Antwort, die viele Christen geben, ist relativ schwarz-weiß. Das sind einfach die, die Jesus nicht als Herr und Erlöser angenommen haben. Das sind die, die kein, je nach Tradition, wo man herkommt, das sind die, die kein Bekehrungsgebet gesprochen haben. Oder das sind vielleicht die, die sich nicht taufen lassen haben. Das sind so schwarz-weiße Lösungen, wo die Einteilung einfach machen, vor allem für die sie machen, wie die die Einteilung machen, die zählen sich natürlich immer zu denen, die sie im Himmel arbeiten, oder? Das ist ja klar. Aber die schwarz-weiße Lösung hat fundamentale Probleme. Und die Kirche hat das eigentlich von Anfang an gesehen. Die christliche Kirche hat auf weiten Strecken von der Kirchengeschichte hat man die Überzeugung gehegt, dass der Kreis von denen, die in der Gemeinschaft mit Gott in Gemeinschaft mit Gott werden eingehen, grösser ist als der Kreis von denen, wo Jesus bewusst als Herr und Erlöser bekannt haben. Die Kirche hat zum Beispiel, und natürlich auch mit Unterstützung von der Bibel vom Neuen Testament selber, ist natürlich davon ausgegangen, dass gläubige Männer und Frauen Gottes im Alten Testament, wo ja einfach vor Jesus gelebt haben und logischerweise den Namen von Jesus noch nicht können anrufen konnten, weil er noch gar nicht Mensch geworden ist und unter uns gekommen ist, oder? Dass die Leute natürlich eingeschlossen sind in der Gnade, in der rettenden Gnade von Gott. Aber die Kirche hat darüber aus auch auf weiten Strecken daran festgehalten, dass zum Beispiel Kinder, die frühzeitig sterben oder totgeborene im Mittelalter über Jahrhunderte hinweg ein riesiges Problem, ein grosser Teil der Kinder ist tot auf die Welt gekommen oder in den ersten Tagen oder Wochen verstorben. Und die Kirche hat auf weiten Strecken daran festgehalten, dass so Kinder in der Gnade von Gott eingeschlossen sind. Ähnliches gilt für Unmündige, für geistig behinderte oder eingeschränkte Menschen, die die mentalen Kapazitäten gar nicht haben, um das Evangelium zu hören und verstehen und sich kritisch dazu verhalten. Versteht ihr? Und die Kirche hat auf weiten Strecken daran festgehalten, dass auch die Leute in der Gnade von Jesus eingeschlossen sind. Und ich sage das bewusst so, dass niemand kommt und und sagt ja, oder das Gefühl hat, die Leute, die werden dann hinter dem Rücken von Jesus quasi in den Himmel geschmuggelt. Nein, Gnade von Jesus erstreckt sich ins Leben von diesen Leuten. Und die Leute, die werden nicht an Jesus vorbei gerettet. Die werden durch Gnade von Jesus gerettet, wo auch ihnen gilt, wo sich nicht jetzt bewusst haben können, für ihn aussprechen. Also, der Kreis von denen, die gerettet werden, war immer schon in der Geschichte der Kirche grösser als der Kreis von denen, die eine bewusste Entscheidung zur Nachfolge von Jesus getroffen haben. Und was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung von dieser Predigt, das hat mich total geflasht, dass in der Kirche auch eine sehr starke, gerade in der frühen Kirche, eine sehr starke Tradition gibt, eine starke Hoffnung, dass Gott um Menschen ringt, auch über Todesgrenzen aus. Mir ist das nicht hinreichend klar gewesen, aber es gibt eine ganz faszinierende Tradition in den ersten Generationen und Jahrhunderten der Christenheit, wo zurückgeht auf die neutestamentliche Rede von der Im Volksmund hat man dann gesagt, von der Höllefahrt Jesu Christi, oder? Aber mit Hölle ist eben jetzt da wieder, ist eigentlich nicht die Hölle gemeint, sondern der Hades, ein Totenreich. Und es gibt ein paar ganz eigenartige und geheimnisvolle Bibelstellen im Neuen Testament, 1. Petrus 4 zum Beispiel, wo beschrieben wird, dass Gott einmal wird Gericht halten über die Lebendigen und die Toten. Und darum hat Jesus, heisst dann, auch den Toten ein Evangelium verkündigt. Und im gleichen Brief heißt es wenig vorher, wird Jesus beschrieben als der, der für uns gelitten hat und für uns gestorben ist. Und dann heißt es, aber der Geist Gottes hat Jesus lebendig gemacht und in ihm, im Geist Gottes, ist Jesus hingegangen und hat den Geister im Gefängnis predigt. Und wieder, das ist die Vorstellung vom Hades, vom Totenreich. Und Jesus hat den Geister im Gefängnis predigt. In Epheser 4, denkt der Paulus sehr wahrscheinlich an eine ähnliche Idee, wenn er sagt, Jesus ist im Triumphzug in die Höhe aufgestiegen, nach der Auferstehung, im Triumphzug aufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt. Und dann erklärt der Paulus ja, also wenn er aufgestiegen ist, hätte er ja zuerst müssen absteigen. Und zwar bis in die tiefsten Tiefen der Erde, heisst da. Wieder eine Umschreibung, eine gängige Umschreibung vom Hades, vom Totenreich. Und die frühen Christen sind fasziniert gewesen von diesen Stellen und haben die Hoffnung festgehalten, haben sogar das in Lieder besungen, in Gebet mitbetet und sogar bis in Glaubensbekenntnis festgeschrieben. Jesus Christus gestorben und dann in abgestiegen ins Reich der Toten. Das ist eine Vorstellung, die unter den ersten Christen prominent war. Wie sie daran glaubt haben, dass Jesus quasi wie ins Totenreich gegangen ist und das quasi plündert hat im Namen von seiner Liebe. Und die Idee war nicht, dass er jetzt alle in Himmel verfrachtet und gezwungenermaßen dorthin bringt, sondern die Idee dahinter war ein Gespür für den Gott, der Menschen nicht vorschnell aufgibt. Für den Gott, der nichts unversucht lässt, um zu Menschen durchdringen. Und mir ist das neu entgegengekommen, in der Vorbereitung von dieser Predigt. Ich komme zum Schluss, ich habe schon überzogen, aber ich möchte euch ganz kurz noch, das war für mich eine Offenbarung gewesen, in der Offenbarung, im Buch von der Offenbarung, die letzten zwei Kapitel, ich habe schon viel über das predigt, die Vision, wo die neue Erde, der neue Himmel beschrieben wird, das Schicksal, wo die erwartet oder die Zukunft von dir erwartet, die in der Gemeinschaft mit Gott werden leben. Und dann heisst es da, eben, die einen, die werden in der Gegenwart vom Vater als Söhne und Töchter von Gott in der Gegenwart vom Vater eingehen. Und die Gottlosen heissen, die enden im feurigen See. Das ist der zweite Tod, wird erklärt. Also wieder der zweite Tod, wieder der feurige See, nicht als Ort von der ewigen Qual, sondern als der feurige See als Ort von der Vernichtung von der Existenz, als zweiter Tod. Aber dann, was mir nie aufgefallen ist, dass in den folgenden Vers die Gottlosen, die ja jetzt scheinbar in dem feurigen See versorgt sind, dass die beharrlich immer wieder auftauchen, dass dann in Offenbarung Offenbarung 21, 27, sind sie schon wieder da. Das heisst, die Tore von Jerusalem werden immer Tag und Nacht offen stehen. Und Menschen aus allen Völkern werden auf Jerusalem hineingehen, in die Gegenwart Gottes eintreten. Und dann heisst es, aber die Gottlosen, also die dürfen nicht rein. Ja, es ist ja klar, dass die nicht dürfen rein, aber die haben wir ja schon versorgt, ein paar Vers vorher. Was machen die jetzt noch da? Und ein paar Vers später wieder heisst, selig sind die, die ihre Kleider waschen und durch die Tore von der Stadt, wieder die Tore von Jerusalem eingehen. Und dann heisst es dann wieder, draussen sind die Gottlosen. Ja, aber die sind doch schon lange entfernt worden. Was, jetzt hocken die schon vor der Stadtmauer, gell? Was machen die noch da? Und dann am Schluss, im letzten Vers von der Offenbarung, bevor, es gibt noch so drei Vers ab, wo so das ganze Buch abgeschlossen wird, aber inhaltlich im letzten Vers von der Offenbarung, im letzten inhaltlichen Vers von der ganzen Bibel, begegnet uns der Geist Gottes und Brut. Jetzt überlegt ihr das mal. Der Geist Gottes und Brut, das ist die Kirche. Das ist die Schar der Erlösten. Das ist die Gemeinschaft von denen, die in der Gegenwart Gottes bereits in die Gegenwart Gottes eingetreten sind. Und jetzt heisst es, der Geist Gottes und Brut, die rufen, komm. Und wer den Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der soll kommen. Wer will, der soll vom Wasser, vom Leben trinken. Er kommt es umsonst über. Zu wem wird das gerufen? Wem wird das zugerufen? Schau, ich glaube, wir müssen die Warnungen von Jesus vor der Hölle und vor der Hölle im Sinn von einer Abwesenheit Gottes, vor der Hölle im Sinn vom Schicksal von Menschen, wo sich Gott und dem Wirken vom Geist Gottes beharrlich widersetzen. Wir müssen das bitter ernst nehmen. Aber ich glaube, wir müssen und dürfen der Gnade von Gott mehr zutrauen, als wir es vielleicht jetzt gemacht haben. Und der Beharrlichkeit von der Liebe Gottes mehr zutrauen. Und ich kann mir gut vorstellen, zumindest, dass der letzte Vers von der Bibel ein Statement ist für die Beharrlichkeit von der Liebe Gottes, wo Menschen nicht so schnell aufgibt. Ich habe überzogen, 5 Minuten, sorry.
Aber wir sind froh, dass wir es wieder zurückgeschafft haben, Manu.
Ja, genau. Zur Hölle und zurück in 25 Minuten.
Wir haben jetzt 2 Minuten Zeit, um eine Frage aufzuschreiben. Und wenn ihr die Hand hebt in die Luft, der Raffi Caruso wird durchgehen, wird die Frage aufnehmen. Und wir nehmen sie dann hier entgegen und ich stelle sie am Ralf und am Manuel.
Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Danke.
So, dann legen wir los mit dem Q&A. Wir haben schon ein paar spannende Fragen hier bereit und wir fangen gerade mit der ersten an. Ja, muss man denn überhaupt evangelisieren, wenn es keine Hölle gibt?
Ja, also, erstens, ich habe nicht gesagt, dass es keine Hölle gibt. Ich habe gängige Vorstellungen von der Hölle habe ich hinterfragt und kritisiert, aber auch deutlich gemacht, wir müssen die Warnungen von Jesus in dieser Hinsicht ernst nehmen. Die Idee, dass es sich nicht mehr lohnt zum Evangelisieren oder dass es nicht mehr nötig wäre zum Evangelisieren, wenn man die Vorstellung von der Hölle abschwächt oder wenn man jetzt sagen würde, ja, am Schluss schaffen es alle in den Himmel, am Schluss kommt Gott bei allen zum Ziel. Selbst wenn man das würde sagen, ich verstehe nicht, warum das sollte die Motivation für Evangelisation zerstören. Es gibt sogar Missionsbewegungen, die größtenteils universalistisch denkt haben, also größtenteils sogar die Überzeugung haben, dass Gott mit allen Menschen wird zum Ziel kommen. Aber das ist doch kein Grund, um nicht in diesem Leben und in dieser Welt Menschen von dieser Liebe von Gott zu erzählen, die uns jetzt in Jesus begegnet. Oder? Ich glaube, die Negativmotivation, die eine Hölle braucht, um irgendwie eine Drohung aufrichten und einen dunklen Hintergrund aufrichten, hat einfach ein Leuchten von der Liebe von Gott noch nicht richtig erfasst. Oder?
Ja. Amen. Ja. Super. Ja, danke vielmals.
Also, ich kann da auch noch... Man kann auch noch einen drauflegen. Ich kann noch eine Brücke reinwerfen. Ja, nein, das ist jetzt in dem Zusammenhang nicht passend. Sorry. Mir ist das auch schon begegnet, gell? Leute, die sagen, ja, also, wenn es keine Hölle gibt oder so, warum bin ich denn überhaupt Christ? Warum tue ich mir das überhaupt an? Dann sage ich, ja, genau. Wenn du so denkst, wenn der Grund, warum du Christ bist, ein Vermeiden von der Hölle ist, dann bist du noch gar nicht Christ. Du brauchst mehr Glauben. Nachfolge von Jesus heisst nicht ergriffen sein von der Angst vor einem Schicksal ohne Gott. Heisst nicht ergriffen sein von der Angst vor der Hölle. Es heisst ergriffen sein von der Liebe von Gott, die uns antreibt. Und wo ich sage, das ist das Beste, was mir passieren konnte in dieser Welt. Oder? Und nicht so quasi, ja, wenn es keine Hölle ist, dann kann ich auch alle Scheissdreck machen und alle Gebote brechen. Ja, dann mach doch das. Wenn du noch nicht verstanden hast, was du hast an der Liebe von Gott, dann I don't know, da kann ich nur beten, dass du, da hast du Begegnung mit der Liebe Gottes noch vor dir.
Und dann ist ja das falsche Verständnis dahinter, dass das Gebot Gottes quasi eine Last sind und nicht etwas, was dir zum Guten helfen, sondern dir etwas Gutes vorenthalten. Also dann hast du auch...
Ja, es gibt ja viele Christen, die das Gefühl haben, ja, eigentlich verpasse ich das Leben in meiner Nachfolge von Jesus, aber wenigstens komme ich nicht in die Hölle. Ja, ja. Aber das ist eine ausgesprochen defizitäre Form vom Christsein, oder? Ja.
Sehr gut, danke Manu. Jemand hat hier eine gute Frage gestellt. Wenn die Hölle eine aktive Entscheidung vom Mensch ist, muss die Frage noch genau lesen, weshalb verwendet denn Jesus immer wieder so das passive Wort, dass sie rausgeworfen werden? Also, dass das nicht einfach nur eine Entscheidung ist, sondern sie werden dann quasi gepackt und rausgeworfen.
Dr. Schmid.
Ja, wie gesagt, also ich würde versuchen, die bildhaften Vorstellungen theologisch nicht zu sehr zu pressen. Oder nicht jetzt, das sind ja Bilder, die gebraucht werden. Natürlich, es ist eine aktive Formulierung, aber es gibt ja auch passive Formulierungen. Zum Beispiel im Römerbrief im ersten Kapitel wird mehrmals, sogar dreimal, beschrieben, wie Gott Menschen dahin gibt. Das heisst, er hat sie dahin gegeben. Er hat sie ihrem gottlosen Willen dahin gegeben. Oder? Und es gibt so einen faszinierenden Wechsel zwischen aktiv und passiv, der vielleicht deutlich macht, dass es den Punkt gibt, wo Gott irgendwo wie ich weiß nicht, wo Gott Kassensturz macht oder wo Gott eine Linie zieht und sagt, jetzt respektiere ich. Vielleicht ein Punkt, wo der Mensch sich derart stark immunisiert gegen die Liebe Gottes, dass er definitiv nicht mehr dafür empfänglich ist. Ich sage nicht, es ist möglich, aber also ich sage, I don't know. Zumindest gibt es Warnungen, die uns die Vorstellung nahelegen. Und du hast es beim Pharao, bei der Geschichte vom Pharao, hast du das auch, dass es heisst, der Pharao hat sein Herz verstockt. Und ein paar Vers später oder in der Parallelüberlieferung heisst, Gott hat das Herz vom Pharao verstockt. Und man kann das als Widerspruch lesen, aber man kann das auch so lesen, dass der Pharao sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat und seinen Charakter in eine bestimmte Richtung determiniert hat. Und dass Gott irgendwann gesagt hat, so, dann sollst du überkommen, was du willst. Oder? Und das ist dann in dem Sinn, das wäre dann vielleicht der aktive Teil auf Gottes Seite. Aber ich sage das mit Vorsicht, eben aufgrund von diesen Entdeckungen, die ich jetzt gemacht habe, dass ich merke, ja, Gott gibt Menschen definitiv nicht so schnell auf, wie ich bereit wäre, sie aufzugeben. Mhm.
Ja. Ja. Ist gut. Super. Kannst du nicht besser sagen. Jemand fragt, muss man sich für Jesus entscheiden, bevor man stirbt? Oder kann ich sagen, ja, mache ich dann vielleicht nach dem Tod? Es ist wie Bitcoin.
Spekulation, Spekulation. Muss ich mich vor dem Tod für Jesus entscheiden? Der Manuel hat schon jetzt eben in seinem Input ja gesagt, look, was ist mit all den Menschen, die nie die Möglichkeit hatten, Jesus den Namen noch gar nicht kannten, oder auch heutzutage Menschen, die noch nie mit der Person Jesus irgendwo konfrontiert worden sind, müssen die sich oder können sie sich überhaupt vor dem Tod entscheiden für diesen Jesus, für diesen Sohn Gottes? Und wenn sie keine Möglichkeit gehabt haben, was ist denn mit ihnen? Und da würde ich sagen, so wie du jetzt eben auch hier schon angeschnitten hast, hey, ich traue der Liebe und der Gnade Gottes zu, mit den Fällen, die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennengelernt haben, wirklich zu einem gerechten Weg zu kommen, ihnen wirklich diese Möglichkeit zu erschließen und sagen, ja, look, das ist, du wirst zu diesem Weg kommen. Ich glaube sehr, dass Gott wirklich einen gerechten und den Menschen gerechten Weg wählen wird für Leute, die Jesus eben noch nie was davon gehört haben. Wenn ich davon gehört habe und sage, ja, ich spekuliere mal auf das Erlebnis nach dem Tod, wenn Jesus dann mit einem Todesreich aufkreuzt und ich dann nochmal die Möglichkeit habe, würde ich sagen, ist sehr spekulativ, damit zu gehen. Es gibt ja, durch das, heute Morgen das Beispiel noch gemacht, es gab ja einige Könige, Könige, die mit einer Nottaufe gewartet haben, bis kurz vor ihrem Tod. Immer ganz kurz vorher, dass sie noch vorher alles mitnehmen, Gott wird sie irgendwie mitnehmen. Und dann kurz vorm Sterbebett, wenn sie dann wirklich abnippeln, dann noch so eine Nottaufe sich über sich ergehen lassen, dass sie noch gerade dann in den Himmel hineinschaffen. Ich würde sagen, es ist sehr spekulativ, kann auch überrascht werden. Kannst du auch vorher das Zeitliche segnen. Also ich finde das eine sehr eigenartige Vorstellung, zu sagen, ja, ich will alles noch mitnehmen und dann ganz zum Schluss werde ich dann irgendwo formen, das geht wieder in die Richtung, was du gesagt hast, hey, was ist das für eine Vorstellung von dem Leben mit Gott, dass ich alles verpasse, dass das Leben mit Gott mir alles verbietet oder das Leben mit Gott mir nur so eine Zwangsjacke auflegt und sagt, hey, ich darf dieses nicht, jenes nicht, darf es nicht und das ist auch verboten. Also alles, was irgendwie Spaß macht, darf ich nicht. Die Menschen sind definitiv noch nicht der Liebe Gottes begegnet. Diese Fülle, die Jesus für unser Leben diesseits schon zur Verfügung hat.
Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Oder? Das macht einen Unterschied, ob du sagst, ja, ich halte an der Hoffnung fest, dass Gott mit Menschen unter Berücksichtigung von ihren Voraussetzungen einen Weg geht. Oder? Und dass zum Beispiel Leute, die gar nie Gelegenheit hatten, sich zu Jesus zu verhalten, weil ich weiss auch nicht, Ureinwohner, Dorf in Papua-Neuguinea und der Älteste von dem Dorf ist sein Leben lang auf der Suche nach Gott und hat zum Schöpfer von Himmel und Erde gebetet und ist aber leider einen Tag gestorben, bevor die christlichen Missionare im Dorf eingetroffen sind. Was ist mit dem? Was ist mit dem Sohn vom Pastor, der einmal in der Woche von seinem Vater halb tot geprügelt wird im Namen vom christlichen Gott und wo eigentlich gar keine Chance hat, wo mit so einem verzerrten Bild vom Evangelium aufgewacht ist, dass er sich Gott Jesus gar nicht kann zuwenden. Gott wird das Leben von Menschen, da bin ich überzeugt, Gott wird das Leben von Menschen berücksichtigen und Voraussetzungen berücksichtigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so Leute, wenn sie in der Auferstehung vor Jesus stehen werden, dass sie sagen, das ist es, was ich mein Leben lang gesucht habe, das ist, wo ich mich danach ausgestreckt habe, ohne es wirklich zu kennen oder mit Namen zu kennen. Und dass sie Jesus werden entgegenlaufen und dass Jesus sie in eine Gemeinschaft mit sich sicher nicht wird verwehren. Das, die Hoffnung halte ich hoch. Keiner wird am Schluss, am Schluss von der Zeit und wenn das Gericht kommt, keiner wird aufstehen und sagen, ja, das ist jetzt aber unfair, oder? Das ist jetzt aber ungerecht. Nein, darum haben die Israeliten haben sich gefreut auf den Tag vom Gericht, weil das ist der Tag, wo Gott Gerechtigkeit herstellt. An dem würde ich mich festhalten. Es ist ein Unterschied, wenn man die Hoffnung festhält, als wenn einer sagt, ja, ich habe jetzt von Jesus gehört, aber ich finde es nicht so geil, ich warte jetzt bis zum letzten Tag von meinem Leben. Ja, also dann kannst du schon hoffen, dass er nie ein Klavier auf den Kopf geht.
Ja. Es haben mehrere Leute noch die Frage gestellt, also ich fasse es mit einer zusammen. Es gibt doch viele Berichte von Menschen, die von Erlebnissen erzählen, dass sie in der Hölle waren und zurückgekommen sind oder Gott ihnen einen Einblick in die Hölle gegeben hat und sie haben dort lebendige Menschen angetroffen, die Qualen erleiden. Was ist mit diesen Berichten, wenn es angeblich kein Leben in der Hölle gibt, auf das Verständnis von, ob es denn mal das Leben aufhört oder nicht?
Also ich habe eine seelsorgerlichere und eine weniger seelsorgerliche Antwort auf das Ganze. Ja, die nicht seelsorgerliche wäre, die bricht, kannst einrollen und rauchen. Aber die seelsorgerlich, nein, jetzt ganz im Ernst, es gibt Leute und ich kenne Leute, die so Visionen hatten und die auch Träume hatten und ich würde überhaupt nicht ausschliessen, dass Gott so Sachen, so Träume und Visionen kann brauchen. Ich würde nicht einmal ausschliessen, dass der Geist Gottes so Vorstellungen kann anregen. Aber ich würde das Gleiche sagen, von diesen Vorstellungen, oder umso mehr das sagen, was ich bei den biblischen Berichten auch gesagt habe, dass das bildhafte Vorstellungen sind, wo vielleicht ein bestimmter Punkt dahinter ist, wo Gott jemandem will deutlich machen, wie folgeschwer die Abweisung von Gottes Gegenwart ist. Oder wo jemandem will zeigen, wie herrlich der Himmel ist. Von dem her, einrollen und rauchen ist ein bisschen eine harte Antwort. Ich glaube, Gott kann so Sachen brauchen. Gott kann vielleicht wirklich sogar hinter so Vorstellungen stehen. Aber die sind mit Vorsicht zu genießen. Und die Antwort ist, also der Grund ist einfach, wenn du die Berichte vergleichst, stimmen sie ja nicht überein. Es gibt unzählige Bestseller, die übrigens Menschen auch zu Millionären gemacht haben in den USA. Es gibt leider auch Geschichten von Leuten, die diese Berichte wieder zurückgezogen haben und haben alle Bücher wieder aus dem Regal zurücknehmen und verbrennen, wie sie gemerkt haben, da hat einer sich irgendetwas erstunken und erlogen, zum Geld machen damit, gibt es auch. Aber selbst wenn Gott hinter diesen Berichten mag stehen, wenn man sie wörtlich nimmt, dann widersprechen sie sich ja, oder? Hat ja nicht jeder den gleichen Himmel oder jeder die gleiche Hölle gesehen. Die sind zum Teil massiv unterschiedlich, oder? Und das ist schon ein Indikator dafür, dass man die nicht zu wörtlich sollte lesen.
Ich kenne selbst ein paar Leute, die auch im Vorfeld hat sogar eine Person mir geschrieben, wo auch einen Traum gehabt hat, zu einer Zeit, wo sie noch überhaupt nicht dass mit Jesus unterwegs war, eher so buddhistisch angehaucht und unterwegs war, wo wirklich eine Vorstellung von einer vollkommenen Verlassenheit, also ähnlich vielleicht so ein Bild, so abgrundtief oben und unten, vollkommene Verlassenheit und in der Verlassenheit alles, das Leben wie ein Film nochmal abläuft vor der Person. Ich kenne etliche Leute, die so ähnliche Träume gehabt, eben unterschiedlich, nicht immer identisch. Ich bin selbst nicht so ein Traumdeuter, aber ich glaube sehr wohl, dass Gott diese Dinge benutzt, wirklich benutzt in dem Leben von Menschen, sie zur Umkehr zu bringen, sie auf etwas hinzuweisen, einen Anstoß zu geben zu einem anderen Leben, einen Anstoß, um was zu verändern. Ich kenne Leute, die aus ganz anderen Kulturkreisen Jesus kennengelernt haben durch Träume, wo Jesus ihnen im Traum begegnet ist und sie vollkommen perplex sind, dass das, und sie haben ihn Jesus erkannt. Ich meine, wie kann sie Jesus erkennen? Die Bilder, die wir hier haben, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Und trotzdem wussten sie, das ist der Sohn Gottes. Und sich auf eine Suche gemacht haben danach, in der Bibel angefangen haben zu lesen und durch so einen Traum der Anstoß war, wirklich so einen übernatürlichen Anstoß, ihr Leben wirklich neu zu ordnen. Also eben, ist das eine klare Vorstellung von der Hölle? Nein, das glaube ich auch nicht. Aber sehr wohl glaube ich, und das ist die seelsorgerliche Antwort, dass Gott das benutzt in unserem Leben. Und dass solche Dinge tatsächlich manchmal wie eine Botschaft auch in uns sind.
Also, lass mich das zurücknehmen mit Einrollen. Es gibt andere Sachen, wo du einrollen und rauchen kannst. Du musst nicht bei dem anfangen. Es gibt, das kann durchaus seinen Wert haben.
Cool, danke.
Fertig.
Noch eine Frage zu so Bibelstellen, wo wir haben, wie zum Beispiel die Geschichte vom Lazarus, wo Jesus bringt im Neuen Testament, wo er eigentlich dann eben in der Geschichte vom Lazarus erzählt, von dem ewigen Leiden, wo der reiche Mann in die Hölle reinkommt und der arme kommt auf den Schoß von Abraham und der reiche sagt, gib mir doch ein Tröpfchen Wasser auf die Zunge. Was ist mit solchen Bibelstellen, die Jesus erzählt?
Okay, also das ist eine gute Rückfrage und eine naheliegende Rückfrage. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus ist in dem Sinn schwierig oder vielleicht, nein, es ist nicht schwierig. Man muss einfach berücksichtigen, dass Jesus in dieser Geschichte Vorstellungen aufnimmt, die in seinem Umfeld, in der jüdischen Zeit, in der jüdischen Kultur damals vorgeherrscht haben. Das war eine Zeit, wo man tatsächlich eben alle möglichen Ideen auch mit dem Totenreich verbunden hat. Übrigens, die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, der reiche Mann, der findet sich im Hades wieder. Das ist ein Totenreich. Also das ist sowieso keine Geschichte über die Hölle. Oder? Mit Hölle hat das nichts zu tun, das ist ein Totenreich, der Hades, wo man aber in dieser Zeit schon als Ort der Gottlosen vorgestellt hat und zum Teil tatsächlich mit diesen alttestamentlichen Gerichtsworten in Verbindung gebracht hat, wo eben von Feuer und von lodernden Flammen gedreht war. Und diese Vorstellungen hat Jesus aufgegriffen in dem Gleichnis, um einen Punkt zu machen. Und das Gleichnis von Jesus will einen Punkt machen, der aber nicht mit dem Jenseits, sondern mit dem Diesseits zu tun hat. Oder? Dass nämlich der reiche Mann bereut, dass er nicht früher Barmherzigkeit geübt hat an dem armen Lazarus. Oder? Und der Jesus erzählt die Geschichte und er greift einfach, er spielt mit Vorstellungen, die in der jüdischen Umwelt gängig sind, wo die Leute kennt haben. Darum sagt er auch, die Gottesfürchtigen endet im Schoß vom Abraham. Das würde ja heute ja wahrscheinlich auch kaum jemand vom Himmel sagen, ich freue mich dann, zu meinem Schoß vom Abraham landen oder so. Das sind Vorstellungen, die man damals hochgehalten hat. Und Jesus spielt mit diesen Vorstellungen, um einen Punkt zu machen, wo die Barmherzigkeit zu Notleidenden auf dieser Seite der Ewigkeit betrifft. Darum sollte man diese Geschichte einfach theologisch nicht pressen und schon gar nicht im Blick auf die Hölle pressen, weil der Begriff, der gebraucht wird, ist Hades und meint ein Totenreich und nicht eine Vorstellung von der Hölle als ewiges Schicksal.
Sagen Sie eben auch etwas zu der Art, wie man die Bibel lesen soll. Zum Beispiel die Vorstellung von Abraham, das kommt ja sonst, es wird nie auch systematisch abgehandelt, dass wir mal alle im Schoß von Abraham sind. Das sollten Sie dann nachschließen, dass es nicht genau so gemeint ist. Genau. Super, die machen es einem echt nicht einfach, es hat wirklich viele gute Fragen genommen. Zu der zweitletzten Frage möchte ich gerne kommen. Und zwar, wenn Jesus alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden alles auf sich genommen hat, wie kann es denn sein, dass Menschen endgültig von ihm getrennt werden sind?
Wie kann das sein, dass sie endgültig von Gott getrennt sind? Der C.S. Lewis, der hat mal ein sehr gutes Bild gebraucht für die Hölle, für das Getrenntsein von Gott. Wie kann das sein? Und er hat das so beschrieben, der Hölle ist von innen verschlossen. Hat damit ausgedrückt, der Mensch kann wirklich sich willentlich durch sein Leben, durch all sein Wesen wirklich dazu entscheiden, er will nicht in der Gemeinschaft mit Gott sein. Und er tut den Schlüssel rumdrehen. Die Hölle ist nicht von außen verschlossen worden von Gott, sondern der Mensch hat sich wirklich willentlich verabschiedet von Gott und sagt, ich möchte wirklich nichts mit dem zu tun haben. Diesseits und im Jenseits. Und so kann es wirklich sein, wenn auch selbst alle Schuld und Jesus für alle Schuld gestorben ist, für alles, was irgendwo uns trennt, der Mensch, Gott zwingt, Manuel, du hast es ja sehr gut gesagt, Gott zwingt uns nicht in seine Gemeinschaft. Gott lässt dir und mir letztlich sogar den freien Wille zu sagen, tschüss, ich will nie was mit dir zu tun haben. Deswegen hat mir das Bild von C.S. Lewis sehr geholfen, dass die Hölle von innen verschlossen ist. Der Mensch selbst hat sich abgewandt und drehte Schlüssel um. Und am Schluss von der Bibel, deswegen finde ich es auch gut, die Entdeckung wurde gemacht, dass am Schluss von der Bibel wird wieder geklopft. Komm, der Geist und Braut rufen immer noch und klopfen an die Tür und sagen, komm. Aber der Mensch hätte Schlüssel.
Ja. Danke vielmals. Jetzt die letzte Frage. Ihr habt jetzt dargestellt, also vor allem du, Manuel, dargestellt, wie Positionen von der Kirche so ausgesehen haben auch. Und was ist jetzt euer persönlicher Glaube? Was glaubt ihr ganz persönlich in Bezug auf Himmel, Hölle?
Wie? Ob es sie gibt oder jetzt? Ja, wie sie mir vorstellen.
Ja.
Er hat nicht die Frage gestellt. Okay, ich fange mal an. Also ich verstehe die Frage mal so. Wie stelle ich mir persönlich die Hölle vor? Oder wie ist meine eigene Sicht auf diese Dinge? Und das, ich schließe wieder an C.S. Lewis an. Ich glaube wirklich, die Hölle ist ein Ort wirklich vom wirklichen Verlassensein. Vom wirklichen Verlassensein. Von, ich bin mich abgewandt von dem Lebensgeber, vom Schöpfer, und bin an einem Ort, wo die Verlassenheit regiert. Ich glaube nicht an eine Höllenvorstellung, wo wir gebraten werden oder sonst was, sondern an einem Ort, wo, ja, vielleicht durch das Bild am meisten symbolisiert, es ist verlassen. Ich bin allein. In der ersten Mose, finde ich, ich bin in der Vorbereitung ein bisschen darüber gestolpert, in der ersten Mose gibt es für mich so eine kleine Hinweis, was Hölle für uns Menschen ist. Nur heißt es in 1. Mose Kapitel 2, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und das ist nicht nur in Bezug zu einem Partner, zum Ehepartner und so weiter, sondern der Mensch ist wirklich geschaffen in Gemeinschaft hinein und in die Gemeinschaft zu Gott hin. Es ist nicht gut, wenn diese Gemeinschaft zu Gott unser Leben lang nicht existiert und wir uns von dieser Gemeinschaft von Gott entfernen. Dann glaube ich wirklich, dass Hölle, dass letztlich Hölle.
Manu, können wir bei dir mit einer anderen Frage abschließen?
Okay.
Ich glaube, die eignet sich noch mal ein bisschen besser, zum den Schluss machen. Und zwar, was macht dich sicher, dass du in den Himmel kommst?
Das ist eine gute Frage. Sicher ist ein starkes Wort. Gell? Der Luther hat unterschieden zwischen, man könnte übersetzen, Sicherheit und Gewissheit. Sicherheit als etwas, was in mir drinnen ist, habe ich nicht. Aber ich habe eine Gewissheit, das ist das, was mich so berührt hat in der Vorbereitung von dieser Predigt. Dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin wie der Beharrlichkeit von der Gnade und von der Liebe Gottes wie nochmal neu begegnet. Und ich bin von mir und von meinem Glauben überhaupt nicht beeindruckt. Ich könnte nicht unbeeindruckter sein von mir selber. Aber ich bin von der Gnade von Gott. So beeindruckt und ergriffen von der Liebe Gottes, dass ich sage, ich habe keinen Zweifel, dass ich in der Gemeinschaft Gottes wird wird enden, weil ich dieser Liebe von Gott begegnet bin. Und unverdientermaßen einen Gott kennengelernt hat, wo mich nicht aufgibt. Oder? Und ich weiß, dass er mich nicht wird aufgeben wird. Aber das liegt nicht, das ist nicht in mir begründet. Das ist eine Gewissheit, die ich habe, weil der Gott mir begegnet ist. Und das ist, was ich auch mitnehme aus dieser Predigt, aus diesen Gedanken, als ich gemerkt habe, ich habe der Gnade und der Liebe Gottes bis jetzt vielleicht zu wenig zutraut. Und ich hier nochmal Entdeckungen gemacht habe, im Blick auf die Hoffnung von der Kirche, was Gnade von Gott und Liebe von Gott kann bewirken und wie beharrlich Gott Menschen angeht. Und dann die Entdeckung in der Offenbarung am Schluss, im letzten inhaltlich signifikanten Vers von der Offenbarung, wo der Ruf nochmal ergeht und wo Gott, der Geist Gottes und alle und Gemeinschaft von der Erlösten nochmal rausrufen, kommen und trinken vom Wasser, vom Leben. Und wo für mich am Schluss nochmal sogar nochmal die Gnade aufleuchtet, wo ums Leben von Menschen ringt. Und das ist, was mich gewiss macht. Ja.
Danke vielmals Manuel und Ralf für die Antworten. So stark. Super. Dann habe ich schon die ersten zwei Fragen. Wir starten gerade mit der ersten, dass wir die Zeit auskosten können. Also 20 Minuten sind einfach sehr kurz. Also Manu, muss man jetzt überhaupt evangelisieren, wenn es eh keine Hölle gibt? Steht da drauf.
Dr. Schmid.
Okay, das ist eine gute Frage. Ich würde allerdings überhaupt nicht sagen, dass es keine Hölle gibt. Oder das ist nicht etwas, was ich wollte, klar machen. Ich würde vehement sagen, wenn man Jesus ernst nehmen, dann müssen wir auch seine Aussagen über die Hölle ernst nehmen. In dem Sinn, wie ich es probiert habe, herzuleiten. Nicht unbedingt die Vorstellungen, die man sonst damit verbindet. Aber was ich würde jetzt bei dieser Frage, es ist eine gute Frage, wo auch ein bisschen unseren Glauben reflektiert. So, brauchen wir eine Hölle? Brauchen wir die Motivation von einer Hölle, wenn möglich die Motivation von einer Hölle als Ort vom ewigen, bewussten Strafleiden von Menschen? Brauchen wir das als Motivation, zum Menschen von Jesus zu erzählen? Ich soll sagen, selbst wenn es keine Hölle gäbe, hätte ich noch genug Grund, zum Menschen von Jesus zu erzählen. Ich glaube, ich halte das für eine quere Motivation. Das Evangelium ist die Botschaft von der Liebe Gottes, die uns erreicht in Jesus Christus. Und wir haben allen Grund, zu den Menschen von dem erzählen, auch ohne den drohenden Hintergrund einer Hölle. Auch wenn ich würde sagen, wir müssen das ernst nehmen. Oder? Also, ja. Wie gesagt, ich will nicht als einer gelten, der die Existenz von der Hölle verleugnet.
Mhm. Super, danke vielmals. Ich glaube, das ist... Ja.
Ich sage noch mal dazu. In den 80er, 90er Jahren, war kurz nachdem ich mich so entschieden hatte und mich Jesus zugewendet hatte, gab es so kleine so Heftli, so Traktate, Chick-Traktaten hieße die. Waren so bebilderte Dinge, so, und da wurde immer irgendeine Story entfaltet und auf irgendeiner Seite 17, dann ging es dann immer um die Hölle. Und dann ging es immer um, kennst du die noch?
Ja,
ganz grusige Zeichnung. Und dann waren mit Feuerlodern und allem Möglichen wurden Menschen drin gequält und mit dem Feuerfuhl hineingeworfen. Und ich kenne den ganzen Teil Leute aus dieser Zeit, die aus einer gewissen Vorsicht oder Ernsthaftigkeit von dieser Gottferne sich entschieden haben, Jesus zuzuwenden. Die nicht so sehr Angst gehabt haben vor diesem Feuerfuhl, sondern irgendwo fanden, das muss irgendwas ganz Grausiges sein, so entfernt von Gott weg zu sein. Also die Vorstellung von so einem Ort, der irgendwie von Gott so weit weg ist, interessanterweise, gerade in den 80er, 90er Jahren, einen ganzen Teil in meinem Umfeld dazu bewogen, zu sagen, ich möchte wirklich mich mit diesem Jesus auseinandersetzen. Das ist ein interessantes Phänomen gewesen, dass so eine Art Furcht dazu geführt hat, sich erstmal mit der Liebe Gottes auseinanderzusetzen. Hat er Angst gehabt und dann erst ist mir auf die Idee gekommen, was bedeutet das denn, Liebe Gottes überhaupt im eigenen Leben erfahren zu wollen.
Also okay, aber das als von mir aus als Anfahrtsweg kann das schon, gell, Gott kann alles brauchen, kann das schon funktionieren. Aber der Glaube ist nicht eine Ergriffenheit von der Angst vor einem bestimmten Schicksal, sondern der Glaube ist eine Ergriffenheit von der Liebe von Gott, wo uns zieht. Es muss etwas sein, wo uns zieht zu Gott hin und nicht nur etwas, wo uns abstoßt von der Hölle. Und das ist übrigens auch, denn wir haben auch schon Leute die Frage gestellt, ja. Wenn es keine Hölle gibt, warum tue ich mir das denn alles an da als Christ? Warum folge ich überhaupt, wenn es keine Hölle gibt, dann könnte ich, würde ich ja gescheiter machen, was ich will und so. Und ja, dann mach doch, was du willst. Wenn das der Grund ist, warum du Christ bist, dass du, wenn du das Gefühl hast, die Hölle ist der einzige Grund, warum ich Jesus nachfolge, sonst würde ich mir den Scheissdreck nicht antun. Yeah. Dann hast du Begegnung mit der Liebe Gottes noch vor dir.
Yeah. Ja, und dann habe ich verstanden, was dir wirklich schadet und was gut ist. Mhm. Danke vielmals, sehr gut beantwortet und ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Aber Anders hat die gute Frage gestellt, wenn jemand ein böses und schlechtes Leben führt, aber vor seinem Tod sein Leben Jesus gibt und es ernst meint, hat alles Böse und Schlechte dann keine Konsequenzen und er kommt nicht in die Hölle.
Ja, gell, also grundsätzlich weiß ich sowieso überhaupt nichts über das ewige Schicksal von irgendjemandem, oder? Aber so wie das jetzt konstruiert ist, oder? Natürlich, wenn jemand, das sind ja die Geschichten, das sind ja die Jesus-Geschichten auch von Leuten, die ihr Leben in dem Sinn verwirkt haben. So viele Begegnungen, die Jesus hat, darum hat man ihm ja gesagt, er ist der Freund der Sünder. Gell? Jesus hat sich mit Leuten abgegeben, die in der Gesellschaft als Gottlose längstens abgeschrieben waren und hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und das ist der, der auf der Seite von Jesus am Kreuz gestorben ist, hat buchstäblich with his dying breath, oder mit seinem letzten Atemzug, hat er gesagt, Jesus, nicht einmal ein formales Bekehrungsgebet, das wäre bei vielen Evangelikalen gar nie durchgegangen als Bekehrungsgebet. Er hat gesagt, Jesus, denk an mich, denk an mich. Und er sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Oder das ist, ich glaube das schon, das Gnade von Gott, wenn Menschen aufrichtig und zerbrochen vor Gott kommen, dass Gnade von Gott wirklich das Schicksal von Menschen wendet. Ich meine, ich lebe von dem selber. Oder?
Ja. Darf ich da gerade nachschieben? In meiner Klasse in der WMS hat damals einer gesagt, ja, weißt du, Simon, ich lebe jetzt einfach mein Leben so, wie ich Lust habe, mit den Frauen, die ich Lust habe, Party, Alkohol und allem. Und wenn ich dann 70, 80 bin, dann sage ich dann, Jesus, wenn es dich gibt, dann nimmst du mich aber auch in den Himmel so. Und ich habe dich schon gehört, zu solchen Aussagen eine spannende Antwort geben, oder Ralf, natürlich auch du. Einfach, dass wir das nochmal mit dieser Frage dann genau aufgenommen haben.
Gut, das ist eine interessante Strategie. Es kann auch in die Hose gehen. Aber ich würde das Gleiche sagen, wenn ich vorher gesagt habe, ja, wenn das dein Grund, eben, du hast Begegnung mit der Liebe Gottes noch vor dir, wenn du das Gefühl hast, das Beste, was du mit deinem Leben da auf dieser Seite von der Ewigkeit kannst machen, ist irgendwie alles machen, was Gott verboten hat. Und dann am Sterbebett, das hat ja, in der Geschichte hat es das gegeben, oder? Viele Königen und so in der Zeit vom Mittelalter haben sich dann am Sterbebett noch taufen lassen, oder? Damit sie es noch, die haben immer gewartet mit der Taufe, weil sie gewusst haben, ich versaue es wieder, oder? Dann haben sie gewartet bis im Sterbebett, dann haben sie es noch im letzten Atemzug noch taufen lassen, damit sie es noch in den Himmel schaffen. Ich bin nicht so sicher, wie weit die gekommen sind mit dieser Strategie.
Ich mag mich erinnern, wo du dann einfach mal gewarnt hast, dass das Herz auch hart werden kann, wenn man sich bewusst aufs Böse einlädt. Auf das habe ich eigentlich rauswählen. Willst du noch etwas dazu sagen, oder?
Okay, aber das ehrt mich jetzt, dass du dich noch kannst erinnern an das. Okay, ich meine, die ganze Strategie ist natürlich himmeltraurig, oder? Und
Voraussetzung, dass du kannst ein Leben führen, wo du eben alles machst, was Gott verboten hat und dich dann im Sterbebett aufrichtig kannst bekehren. Das ist eine absurde Voraussetzung. Wenn du ja weißt, dass es falsch ist, dann kannst du es jetzt nicht mit gutem Gewissen machen. Oder? Und dass du dann im Sterbebett tatsächlich in der Verfassung bist, zum aufrichtig umkehren, bis dann hättest du dein Herz, wenn du wirklich ein Geist und der Gnade von Gott so beharrlich widerstanden bist, dann bist du nicht mehr im Stand zum Umkehren nachher. Dann hast du dein Leben in eine bestimmte Richtung verfestigt. Also es ist wie wenn es heisst, der Pharao hat sein Herz verfestigt. Und nachher heisst es, und Gott hat sein Herz verfestigt. Gott hat ihn laufen lassen in diese Richtung. Aber da kannst du nicht am Schluss noch meinen, kannst du aufrichtig ja, das Ganze nochmal auf den Kopf drehen. Oder? Also,
an das mag ich mich erinnern, als du das gesagt hast, genau. Wir haben auch viele Fragen zum Lazarus, die gestellt worden sind, die zitiert werden aus der Stelle vom Lazarus und dann halt auch die Frage, wie ist das denn genau gemeint? Eben dort, wo in dieser Geschichte werden Folterqualen erwähnt, wo der Lazarus wird in den Schoss von Abraham dreht und der reiche Mann, der leidet und möchte ein Tröpfchen Wasser auf seine Zunge und so weiter. Wie müssen wir das Gleichnis von Jesus verstehen?
Das Problem von dem Gleichnis ist, Jesus greift Vorstellungen auf, die in der damaligen Zeit, in der jüdischen Kultur dort populär waren. Vorstellungen wieder vom Hades, gar nicht von der Hölle. Also Leute, die das Gefühl haben, Lazarus, Gleichnis vom Lazarus rede von der Hölle, die haben eine Begriffsverwirrung. Oder? Das ist der Hades, das ist der Scheol, das ist das Totenreich. Und in der Zeit vor Jesus hat man sich den Scheol oder den Hades zunehmend nicht nur als passiven Schattenort vorgestellt, sondern zunehmend als einen Ort von der Gottlosen, wo aber das Gericht, das letzte Gericht eigentlich noch vor sich haben. Oder? Und dann hat man aber eben auch dann angefangen, die Gerichtsprophetien von Jesaja und Jeremia in den Scheol hineinzulesen und sich das als einen Ort von Feuer und so und auch von Qualen vorzustellen. Oder? Und Jesus greift die Vorstellungen auf. Und ich würde sagen, wir müssen extrem vorsichtig sein, um von so einem Gleichnis theologische Aussagen über Himmel und Hölle abzuleiten. Einerseits wie Jesus, das macht er aber auch sonst immer wieder, einfach gängige Vorstellungen aufgreift, die Leute damals hatten, um einen Punkt zu machen. Und der Punkt, den Jesus will machen, hat mit Himmel und Hölle eigentlich gar nichts zu tun. Er will den Punkt machen, dass du jetzt Gelegenheit in diesem Leben musst wahrnehmen, um Barmherzigkeit zu üben. Der reiche Mann bereut, dass er nicht barmherzig war zum armen Lazarus und kann aber nicht mehr zurück. Oder? Und was Jesus erzählt das Gleichnis nicht, um irgendwie den Leuten einen Blick in die Ewigkeit zu geben, sondern er erzählt das den Leuten, um ihnen einen Grund geben oder ein Motiv zu geben, in dieser Welt barmherzig zu sein. Und dass es sich um Vorstellungen handelt, die man nicht einfach so kann theologisch auswerten zeigt sich auch daran, dass Jesus vom Schoss von Abraham redet. Also keine wird heute sich das so vorstellen, dass die Gläubigen im Schoss von Abraham landen oder so. Das ist eine gängige Vorstellung im damaligen Judentum gewesen. Und Jesus spielt mit diesen Vorstellungen, um einen Punkt zu machen. Aber der Punkt hat es mit dem Diesseits und nicht mit dem Jenseits.
Ja. Sehr gut. Das kommt ja noch einem vor in der Bibel, der Schoss von Abraham.
Nein.
Zum Beispiel und so. Genau. Jemand hat gefragt, haben wir denn wirklich einen freien Willen, zum entscheiden, ob wir mit Gott die Ewigkeit wollen verbringen? Es wäre spannend, noch ein bisschen nachzuzogen bei der Person, was genau gemeint ist, aber vielleicht kann man auch denken, es gibt ja Leute, eben, die sehr in schlechten Verhältnissen aufwachsen, in Verhältnissen, die gar nicht wie wir jetzt mit Jesus konfrontiert werden, die gar nicht den liebenden Gott kennenlernen zum Beispiel, oder wo vielleicht so eine Chance verbaut wird. Und auf diesem Hintergrund, hat jeder die Möglichkeit, sich überhaupt für das Leben mit Gott zu entscheiden?
Manuel hat es jetzt eben ja schon gesagt, es gibt ja Rufe Menschen, die vor Jesus gelebt haben. Die haben ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, ein klassisches Bekehrungsgebet zu sprechen. Aber jetzt Menschen, die schlechte Verhältnisse oder noch nie was davon gehört haben. Ich bin grundsätzlich, genau wie der Manuel, damit einig, Glück, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, uns Gott zuzuwenden oder eben ihm nicht zuzuwenden. und dass jeder Mensch irgendwo die Möglichkeit erhält, auf eine gottgerechte Weise, wo nicht uns zusteht oder mir nicht ansteht, zu entscheiden, ist das jetzt wirklich so ganz super gelaufen, ist das auch wirklich gerecht gegenüber mir und gegenüber dem anderen, sondern ich glaube, dass Gott letztendlich das bewerten wird und mit jedem Einzelnen darin einen Weg gehen wird, wie er sich entscheiden konnte oder eben auch nicht entschieden hat, egal in welchen Umständen er aufgewachsen ist. Ich glaube, ich bin so überzeugt von Gottes Lieben, Gottes Sehnsucht, den Menschen nachzulaufen, dass Gott alles dran setzen wird, Menschen, die auch in den widrigsten Umständen und mit allem Verrückten irgendwo belastet sind in ihrem Leben, ihnen diese Chance nicht zu verbauen, auf welche Art und Weise auch immer, das weiß ich nicht. Ich glaube, Gottes Kreativität ist wesentlich höher als nur unsere. Jetzt hat der Mensch wirklich intellektuell jetzt wirklich mal eine klare Möglichkeit gehabt, das Evangelium zu verstehen und dann ist alles klar. Sondern ich glaube, dass Gott da noch wesentlich andere Möglichkeiten hat, in Liebe dem Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich zu entscheiden oder zu wählen oder einen nächsten Schritt zu machen.
Das ist gut, danke. Manu, hast du noch ein bisschen sagen?
Amen dazu. Eben Gott, ich glaube, dass... Also erstens mal bin ich überzeugt, das Gericht, das letzte Gericht, gell, für uns ist das, wir sind so konditioniert auch von diesen evangelikalen Horrorszenarien mit Left Behind und so weiter und die ganzen Geschichten. Aber das letzte Gericht, die Juden haben sich gefreut auf das letzte Gericht, die haben gesagt, das ist der Tag vom Gericht ist der Tag, wo Gott Recht schafft, wo Gott Gerechtigkeit herstellt, oder? Das ist ein Tag vom Jubel gewesen über Gerechtigkeit Gottes. Und ich bin fest überzeugt, egal was genau wird passieren und wie Gott das genau wird machen, niemand wird am Tag vom Gericht aufstehen und sagen, das ist aber unfair. Das ist aber nicht, oder? Sondern dass Gott wird gerecht richten. Und das heisst für mich schon auch, dass Gott Voraussetzungen von Menschen auch berücksichtigt. Es Gott berücksichtigt, wo jemand aufgewachsen ist, ob einer in Papua-Neuguinea war und ein Ältester von einem Stamm, von einem Dorf und er ist leider gestorben, einen Tag bevor die christlichen Missionare gekommen sind. Oder der Sohn vom Pastor, wo im Namen Gottes jeden Tag halb tot prügelt wird, von einem jähzornigen Pastor, der sich Christ nennt, dass der eine verzerrte Version vom Evangelium ist, hat, wo er gar nicht kann daran glauben, mit gutem Gewissen. Ich bin überzeugt, Gott wird Voraussetzungen von Menschen berücksichtigen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, wo, ich habe das ja gesagt, wo wir, glaube ich, über Religionen geredet haben, dass jemand, wo sich nach Gott ausgestreckt hat, aber in einem Kontext aufgewachsen ist, wo er gar keine Berührung hat mit dem christlichen Glauben, mit dem Evangelium, in einem anderen religiösen Kontext, aber der hat sich in seinem Kontext nach Gott ausgestreckt und hat nach ihm gesucht, hat den Schöpfer von Himmel und Erde angerufen. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass wenn so jemand am Ende vor Gott wird stehen, vor Jesus wird stehen, dass er Jesus wird in die Augen schauen und sagen, das ist genau, was ich mein Leben lang gesucht habe. Und dass Jesus ihm Gemeinschaft nicht wird verwehren. Aber die Leute, ich will nicht, dass jemand rausgeht und sagt, ja, der Manuel glaubt, dass Leute quasi an Jesus vorbei gerettet werden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Gnade von Jesus sich über mehr Leute erstreckt, als nur über die, die ein evangelikales Bekehrungsgebet gesprochen haben.
Amen. Ja, danke vielmals. Sehr klar gewesen. Eben stellt die Frage, was es dann sehr auf die Welt runterbringt, und zwar Ralf, an dich gerichtet. Ralf, du hast die Müllberge in Manila gesehen, auf denen, wo Kinder arbeiten und leben. Ist das nicht schon die Hölle? Und was sollen wir da machen gegen die Hölle auf dieser Welt?
Ich bin sehr wohl davon überzeugt, dass wir, die wir hier sehr, sehr gut leben, wir erleben schon ein Stück Himmel hier. Und 90% auf dieser Erde erlebt wirklich jetzt schon Hölle. Wirklich Hölle im Sinn von Qualen, im Sinn von keine Möglichkeit haben, im Sinn von Einsamkeit, im Sinn von zurückgesetzt sein, von vielen Dingen, wo Gott uns ins Leben an sich zugesprochen hat. Und ich glaube sehr wohl, das ist Hölle hier schon auf der Erde. Wir haben schon genügend hier auf der Erde schon, wo stattfindet an Lebenssehnsucht, an Lebenshunger, der nicht gestillt wird, weil eben Umstände sind, wo Menschen geknechtet werden, gefoltert werden, Leute keine Chance haben. Und sehr wohl bin ich der Überzeugung, dass wir schon hier, das Reich Gottes hat begonnen, ist aber noch nicht fertig. Und es ist unsere, glaube ich, zutiefst unsere Aufgabe hier auf dieser Erde, dass wir das Reich Gottes voranbringen. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, lauft umher und verkündet diese gute Nachricht, verkündet dieses gute Jahr in Lukas, wo Jesus die Jesaja-Rolle nimmt und sagt, look, das ist angenehm, ja, hat angebrochen, es breitet sich aus, aber ist noch nicht vervollständigt, ist noch nicht wirklich wiederhergestellt. Und ich glaube sehr wohl, dass unsere Aufgabe ist, die Hölle hier auf der Erde mit aller Macht der Liebe zu bekämpfen. Mit aller Macht der Liebe zu bekämpfen und wirklich einen Unterschied zu machen und die Höllen, die da sind, wirklich runterzudrücken und mehr das Reich Gottes, das Reich vom Himmel aufzurichten. Das zu dem.
Danke. Ich möchte noch die Frage stellen, wo du eben geschrieben hast, ja, wo, also es geht um die Hölle, wie müssen wir uns den Hölle genau vorstellen, wenn nicht so bildlich wie in der Bibel. Und der Branstein sagt, wo leben denn Satan und Dämonen? Kannst du noch etwas zu dem, zum Verständnis von dem sagen oder dir?
Du sagst was zu den Zweiten? Ja, du bist Doktor, ich nicht. Ja? Also irgendwo ist dann schon mal ein Unterschied, oder? Wie muss man sich denn das vorstellen? Ich bin in der Vorbereitung über etwas ganz Interessantes gestolpert, wo Jesus im Matthäus-Evangelium, Matthäus 18, in dem Gespräch mit den Jüngern drauf kommt. Also er wird gefragt, wer ist der Größte im Himmelreich? Im Himmelreich, wer ist der Größte im Himmel? Also nach Rangordnung, Macht und Einfluss ist die Frage. Und Jesus antwortet, nehmt Kinder auf den Schoß und sagt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Macht dann so, das könnte man daraus eine ganze Predigt machen. Ja, wie sind denn Kinder und welche Perspektive haben denn Kinder? Und sie sind so eine Abhängigkeit zu den Eltern, so eine Hoffnung zu den Eltern. Sie blicken nach oben letztlich, zu dem Anfänger und Vollender. Und im weiteren Kontext, ich glaube, dass, wenn wir uns Hölle irgendwie, jetzt abgesehen von den Bildern, einen Witz vorstellen können, muss man vielleicht ganz am Anfang in die Bibel gehen. Wo 1. Mose schon beschrieben ist oder Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und da geht es nicht nur um verheiratet sein und Single sein, sondern es ist wirklich nicht im Wesen des Menschen angelegt, allein zu sein. Er braucht dieses göttliche Gegenüber. Und wenn ich mir irgendwie die Hölle vorstellen soll, oder vielleicht noch der C.S. Lewis hat das gesagt, wenn wir uns einen Ort von der Hölle irgendwie vorstellen sollten, dann ist es ein Ort von vollkommener Einsamkeit, Verlassenheit. Ein Ort von der Dehumanisierung von uns Menschen. Mich hat mal einer, ein Knacki, hat mir mal, mit dem ich über Jesus gesprochen habe, mal irgendwann im Kontext gesagt, look, Ralf, warum sollte ich in den Himmel? Alle meine Freunde sind in der Hölle. Also ich will definitiv dahin, ich sehe sie alle wieder. Und ich glaube, das ist der Trugschluss. Ich glaube wirklich, die Hölle ist ein Ort von absoluter Verlassenheit. Wir sehen nur noch das Dunkle, wir erkennen uns nicht. Wir sind wirklich Gott verlassen. Und wenn Gott sich abwendet, dann ist wirklich so eine Dehumanisierung von Menschen. Und das ist der Ort, den ich mir brutal, schrecklich sich vorstelle, von der Verlassenheit. So stelle ich mir vor.
Ja, also Schicksal von gottfindlichen Mächten wird ja in der Offenbarung auch beschrieben mit dem, es heißt dann quasi, es wird alles so zusammen, alles, die ganze Gestalt und die eigenartige, bizarre Figuren, die in der Offenbarung auftauchen, da, die Hure Babylons und das Tier und die Schlange und so, die werden alle in den feurigen See geworfen, oder in Offenbarung 21. Und das ist, wie gesagt, für mich ist das ein Bild von der Vernichtung. Also übrigens auch, es gibt zahllose Aussagen von Paulus und von anderen im Neuen Testament, wo deutlich macht, am Schluss wird Gott alles in allem sein. Gott wird alles mit sich versöhnen. Gott wird alles durchdringen. Oder? Und wenn man irgendwie sich das vorstellt, dass dann noch einmal irgendwie noch der Teufel in einem Feuersee schmort und dann die Verlorenen noch in der Hölle irgendwie gequält werden, wie ist Gott alles in allem? Wie ist alles mit ihm versöhnt? Wie umfasst und durchdringt er alles? Das Einzige, was ich mir vorstelle und wo ich finde, wo biblisch sehr viel Anhaltspunkt
Anhalt hat, ist, eben wenn man sich das als Zerstörung vorstellt, der Fürsee oder Für als Verzehrung, und dann werden alles Gottfindliche wird quasi ins Nichts zurückgestoßen. So stelle ich mir das vor.
Genau. Aber ich glaube, das ist ja eine falsche Vorstellung, die herrscht, dass quasi in der Hölle der Teufel herrscht. Dabei ist das ja auch Gottes Urteil selbst über die gottfindliche Macht, dass sie dort werden landen. Das ist nicht der Herrschaftsbereich von der
gottfindlichen Macht. Ja, genau. Dort wird es dann ganz bizarr. Dort hat man dann nachher, man sagt, einen ewigen Dualismus. Oder? Quasi Gott und Teufel sind ewig sich gegenüber, und der Teufel hat sein eigenes kleines Reich, wo er, oder vielleicht auch sogar sein sehr grosses Reich, also wenn man überzeugt ist, dass der grösste Teil der Menschheit dort hinfährt. Oder? Dann hat er ein riesiges Reich, wo er kann quasi die Leute quälen und machen, was er will. Und Gott ist dann im Himmel. Aber das ist ein ewiger Dualismus, der sich mit der biblischen Gottesvorstellung überhaupt nicht vertreibt.
Genau. So, wir sind schon leider am Ende von der Zeit. Das ist mega schnell gegangen. Jetzt brauchen wir noch einen guten Abschluss.
Ja, genau.
Weil das reicht noch nicht, oder? So können wir nicht kurz Mittag essen.
Ja, was mir mega aufs Herz kam ist in der Vorbereitung zu dieser Predigt, ist einerseits, dass wir es auch uns oder unserem Glauben zulassen, an die Beharrlichkeit von der Gnade, an der Beharrlichkeit von der Gnade Gottes festzuhalten. Ich bin kein, man sagt dann so Allversöhner, ich bin kein Allversöhner, ich bin kein Universalist, aber ich glaube, ich habe der Gnade Gottes bis jetzt zu wenig zutraut. Ich nehme das mit aus dieser, das ist ja ein düsteres Thema, gell? Ich weiß auch nicht, normalerweise freut man sich jetzt nicht unbedingt auf einen Gottesdienst zum Thema Hölle, aber das ist für mich so aufgeleuchtet in der Beschäftigung, auch der Ruf am Schluss von der Bibel, im letzten Vers, wo die Brut und der Geist Gottes zurufen, kommen und trinken von dem Wasser vom Leben umsonst. Also einfach, ich will der Gnade Gottes mehr zutrauen, als ich es bis jetzt gemacht habe. Und das zerstört meine Motivation, um von der Gnade Gottes reden nicht. Das treibt sie erst richtig an.
Ja, mega cool. Danke vielmals.